man muss wirklich selbst diesen Schritt gehen, so nach dem Motto, feel the fear and do it anyway. Das hat schon was. Also, und dann kommt das Vertrauen, dann weiß man, okay, es funktioniert und es bringt mich nicht um und jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen und dann stärkt das wieder das Selbstvertrauen und so weiter. Ja.
Hi, wir sind Julia und Katharina von Confidimus und wir vertrauen. Mit unseren Coachings helfen wir Menschen, emotionales Essen zu erkennen und liebevoll und achtsam aufzulösen. Was uns dabei auffällt, es geht immer um die Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und genau da möchten wir hinschauen.
Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Bist du im Vertrauen oder holt dich die Angst immer wieder ein? Was kannst du tun, um loszulassen, deine Ängste anzunehmen und möglicherweise sogar zu überwinden? Und was ist der Gewinn? Für dich und für deine Familie. Heute spreche ich mit der Sozialpädagogin, Autorin und Expertin für intuitive Ernährung, Jasmin Böhler, über die Themen Körpergefühl, Körperbild, Leistungsdruck, aber auch Vertrauen und Heilung. Schön, dass du zuhörst. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Hallo Katharina. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, gleich zum Start einmal eine kurze Frage an dich. Und zwar, würdest du dich denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
Gerne. Ja, ich bin die Jasmin. Ich lebe gemeinsam mit Kind und Mann in Chile. Man hört es aber schon raus, also ich bin Schweizerin und habe vor jetzt knapp 2 Jahren, ja, habe ich den Schritt gewagt und bin ausgewandert nach Chile und bin da meinem Herzen gefolgt, also ich bin der Liebe wegen ausgewandert, ja.
Sehr, sehr spannend. Ist auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das Interview, das wir über die größte Distanz führen. Ja. Schweiz, Chile ist auf jeden Fall ganz schön weit.
Ja.
Und ja, du bist ja Sozialpädagogin.
Mhm.
Und ich weiß, dass du dich auf intuitive Ernährung spezialisiert hast. Wie kam es denn dazu?
Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich würde da gerne ja wirklich im Teenageralter beginnen. Also ich habe da eine eigene Geschichte zu. Und ja, im Teenageralter hat sich mein Körper begonnen zu verändern, wie das so normal ist. Teenagerkörper, die verändern sich. Also ich war immer ein sehr, ja, schon, also nicht schlank, sondern wirklich eher ein dünnes Kind. Und eben das veränderte sich dann im Teenageralter. Ich war auch immer gut ein Jahr älter als alle meine Klassenkameradinnen. Ich musste den Kindergarten ein Jahr wiederholen, weil ich so klein und fein eben war. Und dann setzte wahrscheinlich die Pubertät ein bisschen früher ein. Für mich gefühlt war ich so die Einzige, die Brüste bekommen hat, einen größeren Popo und ja, halt einfach ein bisschen mehr zugenommen, ganz generell. Und das störte mich. Also das war bis anhin, war das Aussehen, das Gewicht, Essen, das war in der Kindheit nie ein Thema. Und dann mit dieser Veränderung war das auf einmal ein Thema und da war so dieser harmlose Wunsch, 1-2 Kilos abzunehmen, auf jeden Fall nicht zuzunehmen. Und dann habe ich ja auch erst einmal so harmlos mit harmlosen Diäten begonnen. Also wobei ich heute keine einzige Diät als harmlos bezeichnen würde. Es wurde dann immer extremer, das Ganze. Und ja, bis ich dann mit Anfang 20 in der Essstörung landete. Also da ging wirklich eine extreme Restriktion voraus. Und es kam dann, wie es kommen musste. Irgendwann da hatte ich dann diese großen Fressanfälle, kann man wirklich so sagen. Und weil der Fokus immer noch so aufs Körperbild war, ja, ging es dann gar nicht lang und ich landete in der Bulimie. Und später kam dann auch noch eine Orthorexie hinzu, also dieses krankhafte, gesunde Essverhalten, was mich in Wahrheit krank gemacht hat. Und so ging das dann, also viele, viele Jahre. Ich dachte immer zu Beginn auch, ja, ich kann dann einfach damit aufhören, und dem war aber nicht so. Also ich habe das jahrelang versucht. Ich habe auch Therapien gemacht. Ich war nie in einer Klinik, obwohl ich mir das eigentlich gewünscht hätte, obwohl es mir vielleicht gut getan hätte, aber so diese Scham, die war zu groß. Ich muss auch dazu sagen, das war wirklich alles in, das wusste niemand. Also ich habe gelogen, betrogen und weiß ich was alles gemacht, weil eben die Scham, die war viel zu groß, um mich da irgendjemandem anzuvertrauen. Also selbst der langjährige Partner damals wusste nichts von Eltern, Freunde.
Wow.
Ja, es war auch so ein Stück weit, und dann später so unter dem Deckmantel, sage ich immer, das Vegan-Sein. Also ich hab mich dann gegen außen hin, habe ich mich vegan ernährt, sehr kontrolliert. Also die Essanfälle nicht, aber was ich sonst zu mir nahm. Und es war immer so ein guter Deckmantel. Ja, und irgendwann war dann der Leidensdruck einfach zu groß. Ich konnte und wollte nicht mehr und habe mich dann ja wirklich ehrlich auch auf den Genesungsweg gemacht, habe mich damit auseinandergesetzt. Das war dann schon nach der Therapie, und ja, also es ging dann viele Monate, Jahre sogar, aber heute kann ich wirklich auch sagen, ich bin eine völlig freie und intuitive Esserin. Also ja, manchmal blicke ich zurück und denke mir, mein Gott, das hätte ich damals so nicht für möglich gehalten, wie das jetzt heute ist. Und ja, inspiriert von dieser ganzen Reise meiner eigenen Geschichte habe ich dann begonnen, das zu teilen auf einem Blog, und das ist irgendwie auf Anklang gestoßen. Es haben sich viele Menschen, vor allem Frauen, bei mir gemeldet, und zu Beginn habe ich dann viel per Mail und dann später auch per Telefon Beratungen, Austausch und so angeboten. Und habe dabei gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Das ja. Fühlt sich so gut und so richtig an. Und ich habe damals aber eben schon als Sozialpädagogin gearbeitet. Also nach der Ausbildung habe ich ja gut 10 Jahre als Sozialpädagogin an verschiedensten Schulen gearbeitet. Und habe dann eben so nach und nach mein Pensum reduziert an den Schulen und habe mehr und mehr, also habe mir eine Selbstständigkeit aufgebaut mit Coachings, wo ich eben bis heute Betroffene begleite auf ihrem Genesungsweg. Und da ist eben auch intuitive Ernährung ist ein Thema. Wobei ich schon auch sagen muss, es ist nicht bei allen ist das schon ein Thema. Bei manchen kommt es dann eher zum Ende hin, weil ja direkt aus der Essstörung ist es nicht möglich, direkt ins intuitive Essen reinzufinden. Also oftmals ist wirklich erst einmal überhaupt die Angst abzubauen vor bestimmten Lebensmitteln, manchmal sogar Lebensmittelgruppen, diese ganze Restriktion nach und nach loszulassen, überhaupt wieder ausreichend und regelmäßig zu essen, den Körper zu heilen, und dann geht es natürlich schon auch in die Tiefe, eben warum hat man überhaupt damit begonnen, was sind so Überzeugungen dahinter, Körperakzeptanz, ganz konkret an dem zu arbeiten, Selbstwertgefühl aufzubauen und eben je nachdem dann auch schon erste Schritte in die intuitive Ernährung. Ja, das ist so der Hintergrund, die Geschichte dazu. Ja,
ja, das klingt total spannend. Als du gerade gesagt hast, die Ängste abzubauen, ne? Also dass quasi die intuitive Ernährung oft so ein nachgelagerter Schritt ist und du setzt eigentlich oft an anderen Punkten zuerst an. Hast du vielleicht so ein Beispiel dafür, wie du das angehst, dass man bestimmte Ängste loslassen kann?
Ja, also ich, ganz oft ist natürlich so diese Fragestellung, ja, aber wie komme ich denn dann ins Vertrauen? Wie kann ich denn diese Angst überwinden? Und es sind viele Dinge. Also zum einen sicherlich Wissen. Ich finde, Wissen ist unheimlich befähigend. Also sich mit, ich teile dann immer auch gerne Studien, die aufzeigen, dass eben, und meistens haben die Menschen ja auch, die zu mir kommen, die haben gesehen, dieser Weg, der funktioniert nicht. Aber das dann wirklich auch noch mit Wissen zu hinterlegen, dass einen befähigt, okay, ich bin rein rational, bin ich so auf dem richtigen Weg, das zum einen. Und dann mit kleinen Schritten, also die meisten, es gibt so verschiedene Ansätze, auch so dieser All-In-Ansatz, dass man wirklich dann einfach, manchen wenigen gelingt, das wirklich einfach alles von heute auf morgen umzustellen und alles zu öffnen. Aber das ist für die wenigsten ist das umsetzbar, sondern wirklich so kleine Schritte mal zu gucken, okay, was ist so der nächste, was ist beispielsweise das nächste Lebensmittel, wo du dir vorstellen könntest. Zwar noch mit riesiger Angst behaftet, aber das wäre so das, wo du sagst, okay, das wäre der nächste Schritt. Und das dann vielleicht auch mit sicheren Mahlzeiten oder sicheren Lebensmitteln zu kombinieren, also nicht das allein jetzt, ich weiß nicht, wenn es vielleicht Kuchen ist, zu sagen, okay, ich esse erst einmal ein Mittagessen, wo ich sage, das ist das, was so einigermaßen funktioniert, habe ich meine sicheren Lebensmittel und dann gibt es danach noch einen Kuchen als Nachtisch. Oder wenn es Schokolade ist, am Morgen das Müsli, was schon funktioniert und dann zu sagen, okay, und jetzt tausche ich das aus mit einem Schokomüsli, so die nächsten Schritte. Und dann natürlich einfach, sage ich auch immer, also das Vertrauen, es kommt mit der Umsetzung. Da kann ich und da können alle Menschen rundherum sagen, hey, das funktioniert und vertrau und mach das. Man muss wirklich selbst diesen Schritt gehen, so nach dem Motto Feel the fear and do it anyway, das hat schon was. Also, und dann kommt das Vertrauen, dann weiß man, okay, es funktioniert und es bringt mich nicht um und jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen und dann stärkt das wieder das Selbstvertrauen und so weiter. Ja.
Ja, also diese kleinen Schritte zu gehen und dann immer weiter sich selbst zu stärken, ne, Vertrauen zu gewinnen und so dann einfach insgesamt dann doch eine große Strecke auch zurückzulegen.
Ja.
Gibt es denn irgendein besonders berührendes Erlebnis, das du vielleicht so in Erinnerung hast, wo du sagst, Mensch, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die du im Zuge deiner Arbeit gemacht hast?
Ja, also mir fallen da so viele ein, also die Begleitungen, da wird so viel geteilt und es wird auch eine unheimliche Vertrauensbeziehung aufgebaut. Das dauert auch immer über mehrere Monate. Aber wenn ich mich jetzt so für etwas entscheiden müsste, dann sind das die Geschichten, wo sich Frauen an mich wenden und schon zu Beginn ja dieser Wunsch auch da ist, ich möchte die Periode wieder zurückerhalten, weil vielleicht aktuell gerade ein Kinderwunsch vorhanden ist oder man weiß, okay, in der Zukunft. Oder vielleicht einfach, weil man diesen Teil vom Frausein auch wieder für sich haben möchte.
Ja.
Und das finde ich immer sehr, sehr berührend, wenn dann manchmal tatsächlich schon während der Begleitung die Periode wieder einsetzt. Da bin ich auch immer wieder überrascht, wie schnell tatsächlich der Körper heilen kann. Also unglaublich, in manchen Fällen unglaublich. Das mit dem Kopf, das dauert dann oftmals ein bisschen länger, das hängt hinterher. Aber wenn man wirklich losgeht, also auch hier, der Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Und manchmal erfahre ich es dann danach, ja, dass mir die Frauen Rückmeldung geben, manchmal Monate danach. Und mir fallen auch drei Frauen ein, die tatsächlich dann schwanger wurden und heute gesunde Kinder haben und da, ja, total berührend, also weil ich da selbst auch eine eigene Geschichte zu habe. Das war bei mir auch lange nicht klar, weil eben auch durch die Essstörung ausbleibender Periode über viele Jahre. Und ja, und das finde ich ja total berührend, total schön. Ja.
Ja, das finde ich jetzt auch total berührend, ne? Wenn du merkst, okay, wir haben zusammen gearbeitet, wir sind zusammen diese Schritte gegangen und dann irgendwann, ja, erfüllt sich für diese Frauen dieser Wunsch, an den sie vielleicht ja schon gar nicht mehr geglaubt haben, weil einfach ihr Körper nicht mitgemacht hat. Und ja, es ist auf so vielen Ebenen, ne? Es ist einmal dieses, Mensch, dass der Körper, ne, wenn man zuhört und zuhören kann und da Glaubenssätze überwindet und so weiter und wieder gut ist zu sich und zu seinem Körper, wie der dann auch wieder ja in so eine Blüte kommen kann eigentlich, ne?
Ja.
Und ja, wie dann natürlich das Emotionale, wenn dann der Kinderwunsch sich erfüllt und so weiter, dass alles hinterherkommt, ja, klingt natürlich total schön.
Ja, absolut.
Jetzt hast du ja auch, und das finde ich sehr spannend, als Sozialpädagogin gearbeitet. Mhm. Und ich meine, das Thema Essstörungen, das ist ja jetzt nicht etwas, was rein von der körperlichen Ebene herkommt, im Sinne von, du hast zwar jetzt auch gesagt, bei dir ging es eigentlich über so diese Diäten los, aber da stecken ja meistens viele andere Dinge auch noch so dahinter.
Ja.
Was ist denn so deine Erfahrung? Was sind denn so die Herausforderungen, mit denen junge Menschen kämpfen, die dann eben teilweise sich in Essstörungen auswirken, teilweise aber eben auch in anderen Krankheitsbildern?
Ja, also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und das nehmen schon die Kleinsten auch so wahr. Also ich habe das auch immer wieder im Schulalltag. Mir war immer besonders wichtig eine Beziehungsarbeit, weil ich mir das immer wieder bestätigt wurde, dass ohne das einfach nichts geht, wirklich nicht. Und aber eben auch immer wieder diese Herausforderung, dem viel Raum zu geben in diesem Schulalltag, der schon geprägt ist von diesen ganzen Leistungen, Noten etc. Und dann aber eben auch dies, also ich glaube, genau da ist so dieser sagt man den?
Knackpunkt?
Knackpunkt, genau, danke schön. Die Kleinsten schon auch eben nach dieser Anerkennung auch, Anerkennung und Leistung erbringen. Und ich glaube dann gerade auch so bei den vielleicht schon etwas älteren Kindern, Jugendlichen sind dann auch, ist die Anerkennung gerade auch in den Peer Groups enorm. Also das würde ich somit sagen, war eigentlich immer das Wichtigste, dazuzugehören. Das Aussehen tatsächlich auch schon. Und auch da war ich immer wieder überrascht. Also zum Teil Sätze von Kindergartenkindern untereinander, wo es ums Aussehen ging. Ja, cool zu sein, dazuzugehören, weil einfach der Wunsch nach Verbundenheit, ich meine, der ist bei uns Erwachsenen da und ich glaube bei den Kleinsten noch mehr, dass dieser Wunsch nach Liebe, nach Anerkennung, nach gesehen werden und ich glaube, es ist genau das, es sind genau diese Herausforderungen, wo wir Erwachsenen, aber eben auch die jungen Menschen kämpfen und wir Erwachsenen haben da schon wir sind da halt schon ein Stückchen weiter, wir können uns vielleicht auch selbst halten, haben wir im Vorgespräch uns darüber ausgetauscht und das gelingt dann den jungen Menschen noch nicht so gut und das ist, geht mit großen Herausforderungen einher. Ja.
Es ist schon wieder auch überraschend oder traurig eigentlich, dass dieser Aspekt, wie sehe ich aus, wie sieht mein Körper aus, dass der so früh, eben teilweise auch im Kindergarten, schon irgendwie eine Relevanz bekommt. Und das ist ja ein gesellschaftlich kreiertes Konstrukt. Also Kinder, glaube ich fest, kommen nicht von sich aus auf den Gedanken zu sagen, das hier sind jetzt die schönen Kinder und das sind die nicht schönen Kinder und so weiter, sondern das ist ja etwas, was ihnen ganz früh teilweise ganz bewusst, aber viel, glaube ich, auch unterbewusst so beigebracht wird. Ne? So bist du richtig, so bist du anerkannt, so bist du gut und anders bist du falsch.
Ja, glaube ich auch. Also das ist, glaube ich auch, dass da das Elternhaus, aber eben nicht nur, das Elternhaus ist sicherlich ein wichtiger Punkt und dann das Ganze drumherum, die ganze Gesellschaft, ja, wenn ein kleines Kind von, ich weiß nicht, ein Beispiel zu nennen, von der Mama hört, ah, ich, heute Abend esse ich wohl lieber nichts, ich möchte ja keine Ahnung, am Strand eine gute Figur machen, dann saugt das Kind auf und denkt sich, ja, was ist denn ein guter Körper? Habe ich einen guten Körper? Genüge ich? Also bin ich auch fest davon überzeugt, als kleine, wirklich so die kleinsten Kinder, das sieht man denen auch an, die leuchten noch so richtig und das tun sie, weil sie so im Vertrauen sind mit sich selbst, die sind einfach genug, die genügen sich und das bekommen sie auch gespiegelt von außen. Also ein kleines Baby kommt auf die Welt und ich weiß nicht, das weint und pupst und trinkt und trotzdem, es ist einfach, also das wird ja immer irgendwie angelächelt und bekommt ganz, ganz viel Liebe und mit dem wächst es auf. Und dann aber natürlich bekommen wir auch, je größer wir werden, bekommen wir Rückmeldungen, eben saugen auf, was uns so die Welt vermittelt und bauen dann bestimmte Überzeugungen auch auf. Und erst damit, also erst dann kommt das, diese Überzeugung, ja, bin ich gut genug oder das vielleicht, manchmal sind es ja auch gute Komplimente, man dann aber merkt, okay, das und das ist gut, wenn ich so und so bin, wenn ich so und so aussehe, dann ist das gut, dann ist das erwünscht und vielleicht werden wir, oder nicht vielleicht, natürlich braucht es das auch, ich meine, wir leben in einer sozialen Welt, Gesellschaft, wir müssen sozialisiert werden, auch diese Dinge gehören dazu, das und das ist gut und das vielleicht weniger, aber eben es führt dann auch genau zu dem, dass wir irgendwie anzweifeln, nicht mehr zu genügen, nicht mehr, das ja, glaube ich ganz fest.
Du hast auch gerade angesprochen, dass man teilweise ja auch positive Komplimente bekommt, die aber dann ja auch wieder einen gewissen Druck aufbauen. Wenn man jetzt einem Kind sagt, ach, du siehst aus wie ein Model, du siehst ganz toll aus, dann bekommt ja das Kind den Eindruck, es ist dann wertvoll und etwas wert, wenn es irgendwie toll aussieht. Ja. Und das halte ich auch für problematisch durchaus. Wie siehst du das?
Absolut, absolut. Also ja, das war tatsächlich, das ist so ein Stück weit meine Geschichte. Das war oftmals Thema, ja, sie ist hübsch, meine Schwester und ich, ja, hübsch und adrett und das war das, was wir rückgemeldet bekommen haben und zwar halt, ja, vielleicht auch ein größerer Fokus als bei anderen Dingen und was, und ich meine, diese Überzeugung, klar, die baute ich mir selbst auf, aber das war meine Schlussfolgerung, okay, um vielleicht auch, um es jetzt mal ganz krass zu formulieren, um geliebt zu werden, muss ich hübsch sein, ich muss mich irgendwie anstrengen, immer hübsch auszusehen. Also es war tatsächlich schon so eine Überzeugung, die ich in mir hatte und wo ich auch heute noch, das ist etwas, also ich habe vorhin ja schon gesagt, ich bin wirklich komplett symptomfrei, Essstörung, wirklich komplett genesen. Aber natürlich solche Dinge, solche Überzeugungen, Glaubenssätze, die haften immer noch und da manchmal mehr, manchmal weniger kommt das auf, manchmal wird das getriggert und da muss ich dann wieder in die innere die Arbeit gehen mit mir selbst, ja.
Ja, kann ich auch selbst sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Umso schöner, dass du ein Buch geschrieben hast für Kinder über das Thema Körperakzeptanz. Ja, ich kann mir jetzt schon ein bisschen vorstellen, was deine Intention dabei war, nach allem, was du ja jetzt schon so gesagt hast. Aber wie ist das zustande gekommen? Ich meine, schreibt ja jetzt nicht jeder gerade mal so ein Buch, ne? Mhm. Von daher kannst du dir ja auch schon mal da ganz fest auf die Schulter klopfen und sagen, wow, ich habe das wirklich gemacht. Wie war dieser Weg dorthin? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, danke schön. Das entstand letztes Jahr in der Schwangerschaft, ziemlich zu Beginn der Schwangerschaft ist irgendwie diese Idee entstanden und das fühlte sich auf Anhieb gut und richtig an und bin dann auch gleich in die Umsetzung gegangen. Und ja, das Buch, der Titel heißt Spieglein, Spieglein, wie fühle ich mich? Und es ist ein Buch für Eltern, aber eben auch für Pädagoginnen. Da habe ich natürlich auch an meinen Alltag als Sozialpädagogin zurückgedacht, um eben mehr Respekt sich selbst, aber auch um mehr Respekt anderen gegenüber zu vermitteln und auch die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit zu lehren, dass etwas Schönes ist, etwas Normales ist, etwas, was wir feiern dürfen. Und ja, ich wünsche mir, dass dieses Buch viele spannende Gespräche auch auslöst mit den Kindern, die dazu beitragen, dass wir alle, nebst unseren kleinen Makeln auch erkennen, wie wertvoll wir sind. Also die Kinder natürlich, aber auch wir Eltern, also auch wir Erwachsenen. Genau. Das war so die Idee dahinter.
Ja, sehr schön. Ich finde das extrem wertvoll. Wir können ja dann auch in den Shownotes hinterlegen, wie man an dieses Buch herankommen kann, weil ich sicher bin, dass das sowohl für Eltern interessant ist, eben aber auch für, ja, oder korrigier mich, wenn nicht, aber ich würde eben denken, auch für Schulen, für Kindergärten, dass man über dieses Buch mit den Kindern auch ins Gespräch kommen kann zu diesen Themen, oder?
Ja, genau. Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist absolut so. Ich freue mich jetzt auch schon irrsinnig. Im Dezember und Januar gehen wir als Familie in die Schweiz über Weihnachten, Neujahr. Und ich habe da auch die Gelegenheit, an einer Schule eben mit diesem Buch einen Workshop zu machen. Und zwar wirklich von Kindergarten bis in die sechste Klasse, also natürlich dann angepasst, aber gerade in der Unterstufe wird dann schon auch dieses Buch so ein roter Leitfaden sein. Und ja, also das wäre natürlich unheimlich toll, würde mich unheimlich freuen, wenn dieses Buch dann auch ja an der einen oder anderen Schule gebraucht wird. Ja.
Ja, da würde ich mir natürlich wünschen, dass es ganz viele Workshops gibt, die dann zu diesem Buch stattfinden. Und ja, wer weiß, vielleicht kann ich da ja dann auch mal Mäuschen spielen. Mal zum Hospitieren kommen würde mich auf jeden Fall persönlich auch sehr interessieren. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt morgen aufwachen würdest und es wäre die Welt so, wie du sie dir wünschen könntest in Bezug auf diese Themen Selbstliebe, Körperakzeptanz, Ernährung? Wie würde dann diese Welt aussehen? Was würdest du dir wünschen?
Ja, ich würde das gerne auseinandernehmen. Also erst einmal die Ernährung, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wirklich so dieses wieder zurückzukommen ins Vertrauen, wieder auf zu lernen, auf uns selbst, also unseren Körpersignalen zu vertrauen, einfach ganz fest ins Vertrauen zu gehen. Und ja, weil unser Körper, der leitet uns richtig, der weiß das schon und der arbeitet auch, also der ist für uns und nicht gegen uns, und dass wir da alle wieder mehr in dieses Vertrauen kommen. Und in Bezug auf die Körperakzeptanz würde ich mir wünschen, dass wir wieder mehr im Körpergefühl sind und nicht so sehr im Körperbild. Und das ist schwierig, also das ist auch etwas, was ich bei mir immer wieder feststelle, wo ich arbeiten darf, weil unsere Gesellschaft ist ja so sehr, also der Fokus nur aufs Körperbild, und dabei vergessen wir eben völlig, im Körpergefühl zu sein. Und ich bekomme beispielsweise ganz oft gesagt, ja, aber ich fühle mich so schlecht, Jasmin, mein Körper fühlt sich so schlecht an. Und oftmals, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, findet man heraus, dass eigentlich das Körperbild der Auslöser war für diese schlechten Gefühle. Und ja, das ist so schädlich. Also ich mache das auch heute für mich noch, wenn ich feststelle, dass ich in einem schlechten Körperbild bin, weil wir alle haben mal diese Tage, diese Momente, dann ziehe ich mir so wie einen Kampfanzug an. Ich stelle mir manchmal dann so Superwoman oder so vor und sage, und jetzt zeige ich es der ganzen Welt, der Diätgesellschaft ein bisschen mit erhobenem Stinkefinger und beweise mir jetzt selbst, ich kann einen tollen Tag haben, egal wie mein Körper aussieht, egal in welchem Körper ich stecke, weil ich habe das verdient. Ja, und also ich finde das so befähigend, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. Und wenn ich aber wirklich, weil natürlich auch das gibt es, dass die unguten Gefühle wirklich auch da sind, weil man gerade in einem schlechten Körpergefühl ist, weil, ich weiß nicht, Kopfschmerzen, ich merke das jetzt gerade als Jungmami, kein oder wenig Schlaf, das eine Kind, das immer noch nicht durchschläft, oder Regelschmerzen oder sowas, dann begegne ich mir nicht mit dieser Kampfhaltung, sondern mit ganz, ganz viel Selbstmitgefühl. Was kann ich mir Gutes tun? Und ich glaube, dieses Auseinanderhalten von diesen beiden Dingen ist so befähigend. Und eben, ich wünsche mir, dass wir alle wieder ein bisschen mehr in dieses Körpergefühl reinkommen und realisieren, was unser Körper uns alles ermöglicht, was wir alles fühlen können, tun können mit diesem Körper und weniger Körperbild sind. Obwohl es ist schwierig, also auch ich habe da immer noch meine Herausforderungen mit, aber das würde ich mir wünschen. Und bezogen, was war das Letzte? Die Selbstliebe. Selbstliebe ist ja so ein Schlagwort auch. Der Selbstliebe arbeiten. Und in diesem Nomen ist ja auch dieses Verb enthalten, lieben. Und ich glaube, es geht genau darum, dass wir wirklich aktiv da uns mit Selbstmitgefühl begegnen. Das ist für mich so der Schlüssel. Zum einen zu erkennen, also wahrzunehmen, was geht gerade in mir ab, was fühle ich, was passiert, und das auch so anzuerkennen und nicht wegzudrücken, so als einen Teil. Und dann auch, das ist vielleicht eher dann so was Kognitives, zu wissen, niemand ist perfekt und ich muss es auch nicht sein. Wir sind alle Menschen, wir haben Ecken und Kanten und es darf sein. Das ist sogar was Interessantes. Es war auch für mich so dieses so geteilte Menschsein war für mich auch nochmal so ein Schlüssel in diesem Selbstliebe-Game. Das so diese Sichtweise. Und dann natürlich sind wir auch wieder ganz beim Aktivsein, Selbstfürsorge, also was kann ich mir Gutes tun, auch mit gezielten Fragestellungen, die darauf abzielen, wann war ich das letzte Mal glücklich, was hat mich glücklich gemacht, wo kann ich da ansetzen beispielsweise, oder auch mit Selbstgesprächen, also wie ich mit mir selbst spreche, innere Kinderarbeit ist auch so ein Thema, was da rein, ja, was für mich so reingehört und wo ich mir wünsche, dass wir da alle wieder ein bisschen mehr in diese Selbstliebe kommen, eben mit Selbstfürsorge. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich finde, da waren ganz viele spannende Impulse dabei. Ich höre da auch sehr, sehr gerne und sehr interessiert selbst zu. Also ich finde das selber sehr spannend, die Gedanken, die du hier geteilt hast. Du hast ja schon gesagt, du bist eben selbst auch Mami, hast noch einen sehr kleinen Sohn. Hast du dir auch so in puncto Erziehung schon mal so Gedanken gemacht im Sinne von, was möchte ich ihm eigentlich mitgeben oder was sind so die Werte oder die Dinge, die dir wichtig sind, wo du sagst, hey, das würde mich glücklich machen, wenn er später ja so und so fühlt oder denkt.
Ja, klar. Also habe ich. ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich selbst lebte viele Jahre im Krieg mit meinem eigenen Körper. Ich habe aber den Anführungszeichen auch so perfekten Körper, den habe ich aus meinem Kopf wirklich streichen können und sehe inzwischen den liebevollen, verspielten, neugierigen, mutigen, sensiblen und einfühlsamen Menschen in mir.
Schön.
Und das Gleiche wünsche ich mir auch für meinen Kleinen. Also ich wünsche mir, dass er weiß, dass er nicht perfekt ist und dass er auch nicht perfekt sein muss und dass er fühlt, wie wertvoll er ist. Und diesen möchte ich gerne im Alltag das ihm so mitgeben, in der Art und Weise, wie ich mit ihm spreche, in der Art und Weise, wie ich mit mir selbst spreche. Habe ich auch schon angetönt, eben klar, Kinder, die sind so wie Schwämme, die saugen alles auf. In der Art und Weise, wie ich über Gefühle spreche, in der Art und Weise, wie ich ihn selbst spiegle, das wahrnehme und ausdrücke, was bei ihm vielleicht gerade abgeht. Und ja, ich meine, er ist jetzt noch sehr, sehr klein mit einjährig, aber es wird dann immer wichtiger und wichtiger werden und ich versuche das aber auch schon heute so zu tun, weil ich glaube, das ist so wichtig und sind wir wieder bei diesem inneren Halt geben. Ich glaube, dass das brauchen wir Menschen und das ist genau das, was uns dieser innere Halt gibt, wenn wir verstehen, was geht in mir ab und das auch benennen können, kommunizieren können und das ernst genommen wird und eben sehen, ja, es ist nicht immer alles perfekt und gut und trotzdem bin ich so gut, wie ich bin mit alledem, ja.
Sehr schön. Ich danke dir schon mal soweit für das sehr, sehr schöne, tolle Gespräch. Und ich hätte noch, wie immer, drei Fragen an dich, die ich dir gerne noch zum Schluss stellen möchte.
Gerne.
Die erste ist, was war in deiner Kindheit deine größte Angst?
Mir fallen da zwei Dinge zu ein und vielleicht widerspricht sich das auch ein bisschen, aber das erste wäre, ich glaube, ich bin wirklich relativ angstfrei aufgewachsen. Klar gab es vielleicht hier und da mal, ich weiß nicht, Angst vor der Dunkelheit, aber es war nie etwas. Es ist nicht etwas, wo ich sagen würde, hey, da erinnere ich mich zurück, davor hatte ich Angst. Also ich würde wirklich sagen, ich habe eine angstfreie Kindheit gehabt, eine tolle Kindheit, tolle Eltern. Und jetzt kommt der Widerspruch. und trotzdem irgendwann baute ich diese Überzeugung auf, um gut zu sein oder vielleicht auch um besonders zu sein, muss ich hübsch sein. Und ja, diesem Anspruch zu entsprechen, das ging mit einer unglaublichen Angst einher. Also diesem Anspruch nicht zu genügen. Und das damals, und das war vielleicht so, ich weiß nicht, mit 7, 8, 9 und dann ging das so weiter, aber ich würde sagen, dort fing das schon an und es war aber für mich damals nicht greifbar. Also ich konnte das nicht fassen, diese Überzeugung oder diese Überzeugungen wurden mir dann erst viele, viele Jahre später erst bewusst. Tatsächlich dann erst so in dieser Genesungszeit, wo ich mich mit all dem auseinandergesetzt habe. Ja.
Danke dir auch für die Offenheit, Ehrlichkeit, weil das ja schon ja einfach etwas sehr Persönliches ist, das auch zu teilen so. Meine zweite Frage wäre, ein angstfreies Leben wäre für mich, wenn?
Ich glaube, unrealistisch. Also, ich weiß nicht, ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand wirklich, vielleicht gibt es das, aber es ist für mich persönlich ist es schwer vorstellbar, ein angstfreies Leben zu führen. Angst hat ja auch ihre guten Seiten. Wir haben im Vorgespräch kurz uns zur Angst ausgetauscht. Also ich für mich versuche mich immer zu fragen, ja, ist es so eine ungesunde Angst, eine lähmende Angst und lohnt es sich, mich dieser Angst, diesem Widerstand zu stellen? Oder will mich die Angst vielleicht auch vor etwas beschützen? Lohnt es sich, auf die Angst zu hören? Ich versuche das immer so in diese zwei Teile zu unterteilen. Ja.
Ja, Sehr schön. Und die letzte Frage ist, mein vertrauensvollster Moment.
Ja, eine schöne Frage. Ich würde tatsächlich behaupten, dass ich heute sehr im Vertrauen bin, eben mit dieser ganzen Auseinandersetzung, dass ich so ein Gefühl von, ich kann mich selbst halten, egal was da im Außen ist. Aber ganz speziell war schon auch nochmal in der Schwangerschaft, das war ein spezieller Moment, wo ich dachte immer, dass wenn ich dann vielleicht doch mal das Glück haben werde, um schwanger zu sein, dass es eher so eine angstbesetzte Schwangerschaft sein wird mit der ganzen Vorgeschichte. Und das war es tatsächlich nicht. Also von Tag 1, ich habe das auch sehr früh gespürt, dass ich schwanger bin. Und es war von Anfang an, war ich mir dem so sicher und ich war so im Vertrauen. Ich weiß nicht, woher das kam, aber es war einfach da und war dann auch die ganze Schwangerschaft. Ich habe auch nie irgendwie, keine Ahnung, mich groß ausgetauscht oder Bücher gelesen. Ich war einfach so im Vertrauen mit mir, mit meinem Körper. Ja, schöne Zeit.
Ach, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das sehr schöne Gespräch.
Ich danke dir, es hat mir viel Spaß gemacht.
Ich habe wieder sehr viele Aspekte mitnehmen können und ich möchte gerne zwei zum Schluss nochmal hervorheben. Der erste ist, wie schnell eigentlich unser Körper heilen kann. Das ist ja etwas sehr Ermutigendes zu wissen, wenn der Körper nicht mehr ins Leere schreit, wenn er uns nicht mehr die ganze Zeit Signale sendet, die wir ignorieren, wie gut er dann eigentlich zu einer Regeneration kommen kann. Und das finde ich ist sehr, ja, schön und berührend eigentlich sogar zu hören. Und der zweite Punkt ist, den ich auch sehr eindrücklich fand, ist der Aspekt Körpergefühl oder Körperbild. Auch die Unterscheidung überhaupt erstmal zu ziehen, denn es kann natürlich durchaus sein, dass wir eigentlich ein gutes Körpergefühl haben, dass wir uns fit und gesund fühlen und dass uns wie aufdiktiert wird, dass wir aber mit unserem Körperbild unzufrieden sein sollen. Und das vermischt sich dann ganz schnell. Und hier finde ich allein die Erkenntnis, das zu trennen, sehr spannend. Und ich bin überzeugt davon, dass sie auch helfen kann, einfach besser zu uns selbst zu finden und gewahr zu werden darüber, dass wir durchaus ein sehr, sehr gutes Körpergefühl haben können und dass es vollkommen egal ist, was im Außen irgendwer darüber denkt oder wir vielleicht auch nur denken, dass andere etwas darüber denken könnten.